HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute zu Gast Boris Alinovic, Islandsegler. Wir sprechen heute nicht über Fernsehschauspieler, Theaterschauspieler, Filmschauspieler, Tatortkommissare und Zwerge. Wir sprechen doch über all das, aber später. Wir sprechen mit dem 1967 in Berlin-Charlottenburg geborenen 1,73, 86, 25.
Sie 1,67.
1,67.
Steht im Ausweis.
Steht im Ausweis, okay. Boris Alinovic, Gastgeber Johanan Scheljem und für alle Schandtaten und schlimmen Fragen zuständig. Sie sind gesegelt, haben Sie mir eben, da hat schon ein Cappuccino gereicht und wir waren plötzlich auf den Färöerinseln. Ja. Und dann haben Sie lauter Zeugs behauptet. Sie haben behauptet, Berlin sei die Segelhauptstadt Deutschlands gewesen.
Ja, also würde ich mal sagen, ist sie immer noch, weil die Havel und der Müggelsee sind solch große Wasserflächen, dass die 120 Segelvereine dort immer Spaß haben. Das kann man in München so nicht tun. Da gibt es halt ein paar Seen, die sind kleiner. Das kann man in Hamburg nicht tun, weil die Elbe ist eng und brutal und die Alster ist sehr, sehr lütt. Und ganz, ganz viele große Sportler in den olympischen Kadern und so kommen aus Berlin.
Wie kommt dieser 67 geborene Berliner auf seiner Jolle? Optimist hieß ja die erste Jolle, ja, auf der man den kleinsten Schein macht, wenn man ein kleiner Stöpke ist.
Ja, aber ich war ja schon 30, als ich das überhaupt begriff, dass ich das so sehr möchte, dass ich einfach irgendwie zu einer Segelschule gegangen bin. Und erst ein paar Jahre später und Leistungen später bin ich tatsächlich in den Segelverein gekommen, indem ich mich erinnere, wie mein Cousin, die hatten nämlich richtig Kohle, dort segelte auf einer Dias, die es noch heute gibt.
Eine Dias? Was ist das?
Das ist ein kleines Schiff, mit dem man Regatten fahren kann auf dem Wannsee. Sehr sportlich, jetzt nicht mehr olympisch, glaube ich. Und ich weiß noch den Blick meiner Mutter, als ich Kind war, mit großer Neugier auf diese Gegenstände, die da im Wasser waren. Zu teuer. Und das hat mich sehr gedemütigt. Und dann stand ich dann im Segelverein und konnte über meine Fahrten berichten. Das war, plötzlich war ich, hatte ich das sogar in einer gewissen Form erobert. Und das war erst so ab 30 fing ich an, das intensiv zu entdecken.
Weil Sie dann die Kohle hatten?
Ja, natürlich. Der Tatort war eine konstante Einnahmequelle.
Das war Ihr Sponsor?
Das war sozusagen der Sponsor. Und der Tatort war halt eben 2 Monate im Jahr. Nimmt man die Vorbereitungen mit, sind es vielleicht 3, 4. Aber man muss ja nicht überall sein, wo man vorbereitet. Also, was macht man die letzten 10 Monate im Jahr? Natürlich Theater, manchmal auch ein Film. Und dann konnte ich sagen, ich gehe jetzt segeln lernen.
Aber was ist denn der Reiz am Segeln? Also mein Sohn hat schon zu Kinderzeiten im Palmengarten gibt's Ruderboote, 50 Pfennig oder 50 Cent, kostet eine halbe Stunde. Der wollte immer eins allein und dann war er der große Kapitän auf dem Wasser und es hat sich gehalten. Na gut, ich habe geschaut, dass meine Tochter nicht ins Wasser fällt, aber ansonsten, wo ist der Reiz am Segeln?
Das ist eigentlich dieses auf dem Meer sein oder auf dem Wasser sein. Die Zeit wird anders, das Leben wird anders. Es ist in jedem Fall, ob man nur eine kleine Jolle nimmt auf dem Wannsee oder halt eben vor Island rumschippert. Man ist in einem anderen Element, in einem anderen Zustand. Für mich ist das eine große Erholung, auch wenn die Reisen sehr, sehr anstrengend sind. Also wenn ich wiederkomme, bin ich manchmal gezeichnet natürlich, aber für mich ist das ein Sein. Und ich glaube, das geht auch mit kleinen Schiffen schon los, dass man diese Faszination hat. Und die heißt auf dem Meer sein, zumindest in der Fantasie oder halt eben und mit den Elementen umgehen.
Nehmen wir noch ein anderes Element, die sozialen Beziehungen. Was macht das Segeln mit Ihnen? denn Sie sind ja gedrillt, Sie haben Striche auf dem Boden, Sie haben Pflaster auf dem Boden, auf der Bühne, mhm. im Renaissance-Theater, mhm. Sie sollen gefälligst links zur Christiane gucken, mhm. wenn Sie die Liebeserklärung abgeben mhm. und sich dann rumdrehen und zur Tür herausgehen, mhm. während auf dem Segelboot, da wirft Sie die Welle sowieso von A nach B. Was ist da der Unterschied? Wie kommen Sie darüber?
Das tut die Welle natürlich nicht, wenn man will. Oder man muss ja auf See ein Handwerk haben. Und das heißt, Seemannschaft ist die handwerkliche Bezeichnung. Dieser merkwürdige Begriff dieses Handwerks umfasst sowohl also die ganzen technischen Sachen. Da habe ich Schoten, eben irgendwelche Leinen, an denen ich zuppeln muss. Ich muss immer diese Flügel, die Segel heißen, zum Wind einstellen. Und das alles richtig zu machen, die Verkehrsregeln zu beachten, aber auch die Sicherheitsvorschriften. Bis hin zu, wie halte ich mich mit anderen Menschen dort auf, ist ein großes Handwerk.
Rechts vor links auf dem Segelboot?
Nein, nein, nein. Nur vor links. Also da gibt's noch andere Regeln. Diese Regeln, die Kollisionsverhütungsregeln, sind älter als die Straßenverkehrsregeln. Weil natürlich die Schifffahrt viel länger sich organisieren musste. Das heißt also, wo steht das größte Segel, von wo kommt der Wind, wer ist näher an Land, wer muss Platz haben, das ist dort alles schon viel länger geregelt. Und das heißt also, man hat zum Beispiel nicht rechts vor links, sondern die Ausweichregeln sind, der eine hält Kurs und der andere ändert seinen, so dass am Ende idealerweise, wenn es ein Wohling gibt, fahren alle in einem schönen Kreisverkehr. Das geht auf der Straße nicht, da ist kein Platz, da gibt's nur Ecken oder vielleicht ein Roundabout. Das ist so ein umfassendes Konstrukt Seemannschaft, dass man ständig beschäftigt ist. Und da sind die Markierungen im Theater genauso. Das sind Regeln, denen man folgt. Die Regeln machen jetzt nicht die Faszination aus. Im Theater ist mir die Regel dann doch wurscht. Am Ende ist es ein Teamerfolg, der gefeiert wird, wenn wir gut sind. Danach streben wir. Und wenn wir sehr gut sind, haben wir auch noch eine Aussage getroffen und sind dann glücklich. Aber wie auch immer diese Reise ist, sie dauert als Projekt vielleicht 1-2 Monate oder länger. Aber am Abend, wo es darum geht, ist ja ein paar Stunden lang. Das Adrenalin schießt hoch und man muss dann auf dieser Welle reiten und das Adrenalin ist gut. Es quält, aber es ist gut. Auf meinen Schiffsreisen, nach Tagen alleine an Bord auf dem Atlantik, da war das Adrenalin nicht mehr da. Beim Abfahren ja, aber wenn man lange Strecken segelt, muss man sich einteilen, man hält nicht nachts an. Mag der Sternenhimmel noch so schön sein oder der Sturm toben, man muss also einen Schlafrhythmus finden, der einen über den ganzen Tag, das heißt, alle 2 Stunden schlafe ich möglichst 20 Minuten und komme so auf rechnerisch eine Zeit von 4, vielleicht 5 Stunden, wenn es gut läuft. Ich bin also permanent müde, arbeite permanent, lege mich hin, gucke, halte mich an die wichtigste Regel, erst das Schiff, dann ich. Erst immer das Schiff, weil ohne das Schiff bin ich nichts. Ich liebe mein kleines Schiff. Und dann habe ich kein Adrenalin mehr. Aber ich habe teilweise andere Sachen erlebt, wie komplette Todesangst, aber wirkliche Todesangst, nicht schlafen können, denkend, gleich, das war's. Diese riesigen Wellen auf dem Atlantik, die werden mich jetzt verschlucken und ich werde, es gibt, was mache ich hier? Liege da und zittere wirklich vor Angst. Dann gehe ich an Deck und denke, vielleicht sollte ich jetzt das Segel kleiner machen, weil es wird Wind kommen, das weiß ich. Und nehme meinen Mut zusammen, das nun zu arbeiten, weil wenn ich jetzt ins Wasser falle, findet mich nie jemand wieder. Man leint sich an, man macht das wie ein Bergsteiger und ist da vorsichtig. Man hat dafür ein Handwerk. Und dann stehen die Segel und plötzlich frischt der Wind 2 Stunden früher auf, als ich ihn errechnet habe aus den Wetterberichten und aus der Beobachtung, was passieren kann. Und das Boot liegt perfekt und fährt perfekt. Und wenn mein Boot toll fährt, dann habe ich das unmittelbare Gefühl, es freut sich. Und was eben noch vor 10 Minuten ein Anfall von subjektiver Todesangst war, wird komplette Euphorie. Ich bin da lachend. Und da merke ich, dass diese Ängste und diese Euphorie das Letzte ist, was mein erschöpfter Körper und Geist dann noch rausnimmt. Was tue ich? Ich lebe so intensiv. Und wenn dann ein Delfin kommt oder ich sehe einen Wal oder ich sehe diesen Himmel oder ich sehe, es funktioniert, dann bin ich sehr, sehr glücklich. Und für nichts anderes mache ich das. Für dieses Erleben. Es hat keinen Sinn. Es ist ein Hobby. Ich muss nicht. Die Fische, an denen ich vorbeifahre, einer der härtesten Berufe des Lebens, stelle ich mir vor, ist Fischer. In diesem Element, das ich jetzt gut kennengelernt habe, auf dem ich nichts bin. Nichts. Ganz klein. Die Welt hat dreimal mehr Wasser oder ich weiß nicht, zwei Drittel, ein Drittel. Eigentlich dürfte sie, irgendjemand sagte mal, gar nicht Erde heißen, sie müsste Ozean heißen. So weit. Ich bin da nichts. Und dann kommt irgendwann auch so ein Moment, dass man in die Wellen guckt und sagt, jetzt habe ich wieder Todesangst. Oh, ich kenne es. Alles klar, ich weiß auch, was ich zu tun habe. Aber ganz im Ernst, wenn es jetzt hier vorbei ist, ist auch okay. Und das sind intensive Erlebnismomente, die, wenn sie einen Nutzen haben, vielleicht mich zu Entscheidungen an Land im echten Leben ein bisschen trainieren könnten. Vielleicht schaffe ich es, in diesem Spielfeld, wo alles eng ist und komprimiert ist, die eine oder andere Lebensentscheidung zu treffen. Im Guten wie im Schlechten. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber ich habe gelebt.
Boris Aljinowitsch, mir sausen natürlich lauter Filmbilder durch den Kopf. Ich denke an den Sturm, aber auch diese wunderschönen Bilder in dem Film Tiger im Boot mit diesen funkensprühenden Meeresleuchtphänomenen und den Fischen.
Die ich teilweise auch gesehen habe. Die ist teilweise, der Film übertreibt etwas. Aber wenn man es live sieht, wie das Plankton in den Wellen mitten auf dem Ozean leuchtet, dann ist das natürlich umso erstaunlicher als im Kino.
Nicht vor Island, oder?
Wo war das? Je kälter das Wasser wird, desto weniger leuchtet das Plankton. Es kommt darauf an, wie viel Plankton im Wasser ist. Dann kommt es auf die Meeresströmungen an, wo sich das Plankton wohlfühlt, wo Wale sind, ist vielleicht auch Plankton und so. Also das leuchtet, aber das hat einen phosphorizierenden Effekt.
Aber dieser Boris Aljinowitsch ist 1,67 groß. 1,67, warum wollen Sie von Berlin-Charlottenburg aus nach Reykjavik?
Hat mich gereizt, gab einen Satz in einem, es gibt Reiseführer fürs Meer. Also für die Nautiker, nautische Reiseführer. Es gibt Routen auf den Meeren nach Wind und Wetter. Und ich bin großer Fan der isländischen Sagen. War immer als Kind an Island interessiert. Erinnere mich, dass ich in der 5. Klasse einen Vortrag über Island, ein Referat halten musste und habe die isländische Botschaft angeschrieben, weil es nichts gab. Gab ja kein Internet. Kriegte einen riesen Umschlag, den habe ich auch noch mit isländischen Information, damals gab es da noch keinen Tourismus. Irgendwann wollte ich dahin und bin auch mal vorher mit einer Mannschaft dahin gesegelt.
Mit einer Fußballmannschaft?
Mit einer Segelmannschaft. Es ist auch ein Sport, ein Mannschaftssport. Ja, das hat mich interessiert. Und diese Wikingerrouten, also die sind das ja gesegelt. Und noch heute ist es so, das weiß ich von den Leuten, die mit Arvid Fuchs gesegelt sind, die Shackleton-Expeditionen versucht haben nachzuempfinden und halt geschaut haben, was hat Erik der Rote da hinterlassen in den Sagen? Die Anweisungen für die Routen, für bestimmte Phänomene, die dort auftreten, die interessant sind auf dem Meer, die stimmen. Immer noch.
Beispiel?
Beispiel, zum Beispiel, wenn man nach Amerika weiter will, was wir nicht machen konnten, weil das Wetter uns nicht um Grönland rumließ, dann muss man um Grönland rum. Und auf der anderen Seite,
obenrum oder untenrum,
man fährt durch den Christiansund-Kanal, den ich gerne gesehen hätte, aber es ist ja nicht zu spät. Und dann fährt man hoch Richtung Disko Bay, also wieder in den Norden, auf eben der Westseite, um dann mit den Strömungen und dem drehenden Tiefwind erst in einem großen Bogen nach Kanada. Der direkte Weg wäre Quatsch. Das zum Beispiel steht in den Sagen und das ist immer noch so, wenn man das jetzt ohne Motorschiff machen will, einfach die am wenigsten gefährliche oder beziehungsweise die günstigste Variante. Man wird so besser hinkommen.
Ein bisschen machen das auch die Flugzeuge. Die fliegen sehr weit nördlich an den amerikanischen Kontinent und dann Kanada die Ostküste runter.
Genau, genau. Das ist jetzt auch so, dass die ganzen Flüge über Reykjavik dann immer so billig sind, damit man dann in Reykjavik aussteigt, sich die Geysire anguckt und ordentlich Hotelkosten hat. Aber diese, naja, es ist halt eben nicht dieses lineare Denken, was wir von geraden Straßen her gewohnt sind. Und dann war ich in Island, weil ich da ja mit meinem Sohn zum Abi hingesegelt bin. Wir kamen zu zweit an und wurden sehr, sehr freundlich dort begrüßt. Also das Tolle ist, als Segler wird man oft noch als Reisender betrachtet von denen, die einen dort begrüßen und auch Schiffe haben. Sag, wie zu zweit habt ihr das gemacht? Toll. Also das, und ihr habt die Sagen an Bord. Toll. Und dann haben wir, gibt er dort einen Schriftsteller, Laxnüs, dann haben wir das laut gelesen, isländisch und deutsch verglichen, was, wo wir dann feststellten, isländisch und deutsch ist ja ganz nah beieinander, so verrückt, das klingt näher jedenfalls als das Englisch, das dort alle fließen können, mit dem wir uns unterhalten müssen. Und dann bin ich in das Museum gegangen, habe die Leute getroffen, die das Wikingerboot nachgebaut haben, mit dem die Isländer bis nach Amerika gefahren sind, weil sie wollten wissen, wieso haben wir eigentlich, die Bevölkerung hat sich da untersuchen lassen, wie bei einer Volkszählung. Und dann, wieso gibt es so viele amerikanische Gene, die älter sind, als gesagt wird, dass wir da waren? Schafft so ein Schiff das? Und sie haben es gebaut und sind damit halt eben über Grönland bis nach Südamerika gefahren. Das hätten die Wikinger auch geschafft. Und je mehr sie rumspielten mit, wie war denn das im Original gebaut, desto mehr haben sie gesehen, was für fantastische Schiffe das waren, die die Wikinger hatten. Bis hin zu der einen Anekdote, die halt übertragen ist in den isländischen Sagen, ich glaube Bergen, Reykjavik, eine schnelle Reise bei günstigem Wetter. Und wir haben es nachgerechnet und die Schiffsgeschwindigkeit muss gewesen sein im Durchschnitt 14 Knoten. Sagt jetzt dem Hörer nichts, was ist das? Ein Knoten sind gut 2 Stundenkilometer. Also reden wir hier von 25, 26 Stundenkilometern, die gefahren sind. Das ist auf dem Wasser motorbootschnell. Diese Schiffe waren so leistungsfähig, dass vielleicht moderne Segelschiffe, die jetzt Rennen fahren, erst vor wenigen Jahrzehnten solche Durchschnittsgeschwindigkeiten überhaupt erreicht haben, als Plastikboote mit Aluminiummasten, und da waren keine Pferde und Ziegen an Bord oder Schafe, da waren auch nicht 30 Wikinger an Bord, da ist Gore-Tex und Rettungsinsel und alles. Und diese Wikinger hatten Schiffe gebaut, die müssen wahnsinnig gewesen sein. Und sie selber haben gesagt, wir haben es geschafft, 15 Knoten maximalen Speed, das ist eine Irrsinnsgeschwindigkeit, zu fahren. Dann war dieses Ruderblatt, was wir haben, mit dem wir steuern, das an Steuerbord nämlich ist, auf der Seite, das hat dann angefangen zu vibrieren und wir mussten die Geschwindigkeit irgendwie reduzieren, weil wir nicht mehr wussten, wie wir den Kurs halten können, was die Wikinger da drauf hatten. Und wahrscheinlich haben sie darüber nie, außer in den Sagen berichtet, aber sie haben jetzt nicht geschrieben, pass mal auf, ein Boot baut man so, das war mündlich. Oder wir müssen jetzt die Rhone rauf, das Kloster überfallen. Ich sitze da mit Tabellen über die Tide, wann ist da Hochwasser, wann fließt die Rhone rein, wann fließt sie raus. Nach einer Woche auf See habe ich das Gefühl, wenn ich nicht auf die Tabellen gucke, mache ich ein schlechtes Handwerk. Aber das Meer kann man lesen. Man merkt, es ist Wind gegen Strömung, die Wellen verändern sich, jetzt ist es anders, es zieht einen mit. Vielleicht, wenn man Land sieht, sieht man, ich bin schneller, als ich es noch vor ein paar Stunden war. Nun, dann warte ich und jetzt die Rhone rauf. Und pünktlich mit dem Hochwasser kann man dann das Kloster überfallen. Das haben die alles nicht so minutiös aufgeschrieben. Wie orientiere ich mich? Die Sterne sind klar. Auf dem Meer sind sie so klar. Eine Richtung fahren, halten, ein bisschen gucken, wie man ist, dann hat man ungefähr das Gefühl, wo man sein könnte. Und dann guckt man wieder. Das müssen Wahnsinnsleute gewesen sein, die das viel wahrscheinlich aus dem Gefühl gemacht haben, drüber geredet haben werden, aber das nicht aufgeschrieben haben. Viel Handwerk ist verloren gegangen. Und das ist irre. Und so als Reisender neben diesem Nachbau zu stehen, als Tourist bin ich dann nicht, sondern dann erzählt er mir, und mein Bruder hat noch das Fischereischiff, das das begleitet hat, gefahren. Der ist nämlich Kapitän. Und was haben die da für Mist gebaut? Das ging ja. Das heißt, ich tauche da ein. Auch das ist etwas durch Segeln. Ich komme anders an und werde anders wahrgenommen. Die Grundfrage aber, die Sie sicherlich haben, warum? Warum mache ich das? Und irgendwer hat mal gesagt, schreib das mal auf oder so. Und ich dachte, okay, ich weiß nicht. Aber am Ende habe ich gemerkt, ich tue das, um zu mir zu kommen. So wie jemand, der glücklich ist auf einem Ruderboot für 2 Stunden, wenn das der Weg ist, den er braucht, um zu sich zu finden. Frage ich mich, was für einen Weg muss ich denn gehen, um zu mir zu kommen? Oder darf ich mir anmaßen, andere Leute zu bewerten in der Hinsicht ihrer Freizeit? Nein, das muss jeder selber wissen. Und keiner wird so weit kommen, wie es ihm nicht mitgegeben ist. Das heißt, ich bin sehr stolz und sehr berührt von meinen Leistungen. Aber es ist Freizeit. Es ist meine Freizeit, meinen Weg zu gehen. Es ist meine Freiheit und die brauche ich. Ich habe sie entdecken dürfen und bin hochdankbar.
Hängt bei Ihnen über dem Bett ein goldenes Band?
Nein. Was für ein goldenes Band?
Sie haben doch ein goldenes Band gewonnen, oder?
Ich habe, der Deutsche Segelverband vergibt für tolle Reisenpreise. Es war ein silberner Teller und eine Tafel. Und jetzt habe ich eine Erinnerungsgabe, heißt es, da muss man die Preise wieder zurückgeben, weil das dann seit 1967 wird es weitergegeben. Und eine kleine Goldmedaille.
Ein bisschen klang das wie Uterus. Dieses Moment des Segelns, dieses Moment, sich auch wenn man auf dem Meer ist und sich auf hoher See bewegt, befindet sich der Säugling in einer Welt, die permanent auch sich bewegt und von irgendwoher Einflüsse auf ihn wirken lässt, sodass er dann später ein guter Rockgitarrist oder ein großer Zen-Buddhist werden wird.
Das hat durchaus, wenn ich die Zufriedenheit nehme, wenn ich zufrieden bin und relativ erholt bin an Bord. Und in meinem Schiff, das ist ein sehr kleines Schiff, also für den Nichtsegler wird das nicht viel heißen, was klein und groß ist. Spielt auch keine Rolle. Es ist jetzt so groß, dass darauf kann ich gut zu zweit oder zu dritt kann man darauf gut leben, aber es ist auch so groß, dass ich es kräftemäßig mit den Mengen an Segeln alles hinbekomme. Ich bin da glücklich geborgen. Und diese Geborgenheit, ich habe jetzt Aufnahmen gemacht von der Reise.
Ton oder Bild?
Ton. Ich mag keine Filmchen drehen auf der Fahrt. Also ich wollte eigentlich diese Geräusche haben, weil ich gut schlafe, wenn ich schlafe. Und dann waren auch noch die Grindwale da und haben gesungen und unter Deck hört man sie sehr laut. Und solche Geräusche habe ich dann halt eben den Wind und so habe ich dann mitgenommen. Und meine Freundin sagt zum Beispiel, ich schlafe an der Wand. Was mir gar nicht aufgefallen ist, aber ich schlafe immer an der Wand, weil sollte sich das Schlafzimmer drehen, dann bin ich an der Wand sicher und rolle nicht den ganzen Weg zur Wand. Also es gibt bestimmte Merkwürdigkeiten, die einen dann auch noch lustig verstellen. Aber ja, man nimmt das, also ich nehme das mit und ich weiß nicht warum, dieser Tag, als ich so damit anfing und das erste Mal mich dafür interessierte, seitdem gab es keinen Tag, an dem ich nicht über das Segeln denke. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Haltepunkt während all der Sachen, die ich künstlerisch machen darf. Oder wenn sie mich überfordern, ist das die Erholung davon.
Welche Musik spielen wir jetzt, Boris Aljinovic, zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur?
Ich glaube Live on Mars.
Live on Mars von David Bowie.
It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, and her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friends are nowhere to be seen, and she walks through a sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, 'cause she's lived it 10 times or more. it's about to be lived again. As they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go.
Life on Mars von David Bowie. Boris Aljinovic zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Gastgeber Johann Schellje. Ich habe noch eine nachzutragende Frage, weil immer wenn mir einer etwas erzählt von einer wunderschönen Location, wie man heute zu sagen pflegt, dann frage ich mich, wie komme ich dahin? Wie komme ich aus Berlin-Charlottenburg, ganz leibhaftig, körperlich, haptisch, nach Reykjavik?
Das ist ganz einfach. Man fährt entweder die Oder hoch.
Also erstmal mit der S-Bahn an welchen See?
Ach so, in dem Fall war es der Stößensee. Da lag das Schiff.
Das ist die Veronika.
Nein, mein Schiff heißt Dill. Wie der Dill, den man zum Würzen von Fisch nimmt. Ich habe es nie so getauft. Das hat die Werft getauft. Es soll Unglück geben, wenn man es umtauft. Und das ist gut, weil man muss sich ja immer mit Funk melden. Es gibt ja auch viel Funkverkehr. Und wenn man jetzt zum Beispiel hat ein Bekannter von mir sein Schiff Rancho Relaxo of the Seas genannt. Dann kommt die Frage der Coast Guard, bitte buchstabieren. Und das ist bei mir ganz einfach, weil ich sage Delta India Lima Lima. Und dann ist das dieses NATO-Alphabet wird dann benutzt. Also Dill. War am Stößensee, wir haben lange dran gearbeitet, weil es ging ja jetzt auf den Nordatlantik und da müssen sehr Musterschiff in jeder Schraube und in allem kontrolliert und sicher sein und richtig ausgerüstet sein. Das ist schon mal ein halbes Jahr Arbeit zwischen Proben hin und her, zwischen Baustelle, die so ein Schiff dann immer unangenehmerweise ist. Und dann macht man los, fährt durch die Spandauer Schleuse und kommt langsam zur Oder. Fährt noch ein paar Schleusen, Fino, Schiffshebewerk dann irgendwann und kommt dann halt eben über das polnische Haff nach Rügen. Und dann kommt man von Rügen irgendwie durch die dänische Südsee hoch nach Kopenhagen und dann ist auch schon Norwegen da. Mandal oder Kristiansund, Kristiansand, nicht Sund, ist Grönlandsand, ist Norwegen. Und dann kommen irgendwann die Shetlands und dann kommen die Färöer und dann ist man in Island. Ganz einfach.
Okay, easy. Gut, let's go. Nein, also gut, Abitur, Bootssteg, Leinen los.
Genau.
Okay. Ja, im Nebenberuf. Wer ist es? Ich bin's nicht. Erschießen Sie bitte Boris Aljinovic, bei ihm hat's geklingelt.
Das war mein Kalender.
Kalender, Sie haben jetzt einen Termin mit mir.
Ja, genau.
Ja, ich bitte darum. Jetzt wären Sie erst gekommen. Na, danke, das merke ich.
Genau, jetzt kommen wir ja zum Eigentlichen. Jetzt, genau. Auch, das war pünktlich.
Das ist richtig. Man sollte immer das senden, was man rausschneidet. Also gut, Boris Aljinovic, im Nebenerwerb sind Sie ja Schauspieler, natürlich kennt Sie die halbe Bundesrepublik als Fernsehschauspieler, aber in Wirklichkeit haben Sie angefangen und hängt Ihr Herz an den hölzernen Bühnen, auf denen man weniger Geld verdient. Und ich habe gemerkt, dass vom Hotel Savoy es nicht weit ist zum Renaissance-Theater in Berlin. Das heißt, Sie sind nicht nur in Berlin-Charlottenburg geboren, sondern Sie sind in Wirklichkeit bewusstseinsmäßig auch im Westen geblieben, bis auf eine Ausbildungszeit. Erzählen Sie mir ein bisschen von Ihrer Kindheit und welches Gericht, welches kroatische Gericht Ihnen am besten schmeckt.
Oh Gott, welches kroatische? Ich glaube, es waren immer im Urlaub. Ich kenne Kroatien nur aus dem Urlaub. Oder eben früher Jugoslawien kannte ich nur aus dem Urlaub.
Blaues Meer und Sonnencreme.
Schön, ja, und ein Gummiboot, das wahrscheinlich viel verursacht hat später. Cevapcici ist so das, was man, glaube ich, koche eher so italienisch für mich. Oder so. Wenn wir kochen, dann ist das so die Grundlage oder anderes. Die andere Frage ist, warum zum Teufel wachse ich in Charlottenburg auf, lande beim SFB, jetzt RBB, als Tatortkommissar und das wichtigste Theater für mich ist 200 Meter von meinem Gymnasium entfernt am Ernst-Reuter-Platz. Warum? Als Schauspieler muss man doch raus in die Welt und tingeln, und es ergab sich. Warum bin ich in Charlottenburg und fange an, nach der Schule oder auch schon während der Schulzeit, mit einer englischen Theatertruppe Theater zu spielen? Die ist dann allerdings, wir sind durch Europa getourt, und mein Englisch ist gut und fließend. Und ich komme nach England, durchsegeln auch häufiger, und die sagen, welchen Akzent hast du denn, wo kommst du her? Sie kommen nicht erstmal auf Deutsch, wenn ich gut im Training bin. Aber ich habe da nie gelebt. Warum? Ich habe es nicht verstanden.
Was war das für eine Shakespeare Company?
Das waren die Berlin Play Actors. Die hatten angefangen mit Oscar Wilde, Bunbury heißt es auf Deutsch, The Importance of Being Earnest. Und in den wilden 80er Jahren haben die halt Performance gemacht. Also während zum Beispiel so ein David Bowie hier seine Aufnahmen gemacht hat, gab es hier ganz viele, die sagten, West-Berlin, wie toll. Also gerade die Engländer, für die war es irrsinnig spannend hier. Und viele Amerikaner kamen dazu und also machten die so eine Truppe auf.
Und haben was gespielt?
Und dann gab es, glaube ich, also es gab noch Macbeth, da war ich nicht dabei, und Beckett war eins der ersten, war halt eben Warten auf Godot. Und dann gab es eben auch noch ein paar Shakespeare-Produktionen. Dann brach das eigentlich mit der Wende, brach die Truppe zusammen. Und deshalb bin ich zu Ernst Busch gegangen. Da war irgendwann mal, dann war ich schon am Hebbeltheater, und da war irgendwann, stand neben mir ein Schauspieler, der mir sehr sympathisch war. Weil ganz viel kam ich mir komisch vor. So, im Schillertheater machten sie so Sachen, ich habe nicht verstanden, was das sollte.
Zum Beispiel?
Also, Wallenstein. Ich glaube, ich habe mich noch nie 8 Stunden lang so gequält. Während wir, wenn wir Oscar Wilde spielten, wollten wir es so spielen, dass der heute, wenn er das sehen würde, mit all dem Wissen, sich amüsiert und sagt, genau, das war immer unser Ansatz. Genau, so. Das heißt, das sind alles Männer, die meisten schwul. Das war ja auch noch in dieser Zeit, wo das richtig eine Kampfansage war. Und dann spielt man halt, wenn der reinkommt und sagt, haben Sie gehört, wie wunderbar ich Klavier spielen kann? Jeder kann wunderbar Klavier spielen, aber ich spiele mit Ausdruck. Wenn er das so sagt, dann hatten wir gar nicht Klavier gespielt, sondern es lief lautstark I'm a Material Girl von Madonna. Und das Publikum war schon auf unserer Seite und dann mit Werbe raus. Und dann gab es da so diese, gab es halt Peter Stein, das habe ich bewundert, Kino, aber Drei Schwestern, was für ein Monumentalfilm auf der Bühne, aber ich habe kein Wort verstanden von der Story. Erst später habe ich gemerkt, das ist ein hundslustiges Stück. Nicht, keine Kritik daran, aber ich war ganz glücklich. Und meistens kamen dann Schauspieler an und sagten so, ja, ich bin Schauspieler. Und waren so, ich dachte so, raus, raus, lustig sein. Und dann stand da einer aus dem Osten, der hatte sich ins Theater verirrt. Jerry Wolff hieß er, oder wurde er immer genannt. Und der war auch in der Emigration in England gewesen. Und wir freundeten uns sofort an. Und der sagte, hier, im Osten, da ist es so, das ist eher so, wie du das von deinen Engländern, Amerikanern kennst. Und tatsächlich war ich dann auf der HDK vorsprechen.
Hochschule der Künste.
Die Hochschule der Künste, heute UDK. Und neben mir saß ein Student, der war so ganz verschüchtert und guckte mich mal an. Ich dachte, machst du jetzt Hausaufgaben, Menschen studieren? Ja, ja. Diese Unsicherheit. Und sprach vor, das Lustigste, was ich drauf hatte. 2 Studentinnen lachten, kriegten böse Blicke von den Professoren, hier wird nicht gelacht. Ich denke so, was soll das? Und alles schwarz und bedeutungsschwer. Ich gehe zu Ernst Busch, um dort vorzusprechen. Da steht Sven Lehmann, weiß ich noch wie heute, raucht vorm Eingang, sagt, na, hast du vorsprechen? Ja, na, viel Glück, ey. Klopft mir auf die Schulter. Ich denke, gesund, das ist gesund. Und dann war ich da. Und tatsächlich war es so, dass ich da sehr, also es war in einer gewissen Weise eben ein praktischerer Umgang mit dem Theater. Und warum ich dann am Renaissance-Theater gelandet bin, weiß ich nicht. Es war meine Entscheidung. Ich wollte ein Theater haben, wo ich gerne reingehe und sage, ich weiß nicht, worum es geht. Ich kenne das Stück nicht. Ich habe auch gar keine Lust auf Rezeptionsgeschichte. Der hat das so gemacht. Oder weil der das so gemacht hat, machen wir das anders. Wo ich mir denke, wenn der das gut gemacht hat, klauen wir es doch. Ist doch okay. Dann sagen wir auch, Das ist die Stelle, das ist die Kortnerstelle. Ihm zu Ehren, so ist es toll. Dann machen wir das so. Aber ich möchte gern, dass die Zuschauer kommen und sagen, ich gehe, ich erzähle eine Geschichte. Ich glaube euch, dass ihr sie erzählen wollt. Ich glaube, dass ihr sie mir erzählen wollt. Jetzt, hier, mit eurem Bewusstsein. Und der Autor, wäre er am Leben oder würde er im Saal sein, je nachdem, würde sagen, fairer Versuch, genau so. Und wir werden scheitern, 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 scheitern natürlich. Und das war ein Grund, komischerweise, ans Renaissance-Theater zu gehen. Es war alles um die Ecke.
Renaissance-Theater ist ein Boulevardtheater. Boris Aljenovic, was ist das für ein Theater?
Ich hatte jetzt noch in den Jahren, bis er letztes Jahr gestorben ist, das große Glück. Mit meinen Engländern sind wir ins Schillertheater gepilgert zu Michael Bogdanov, der dann ja durch Zadek installiert am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg viel gemacht hat. Und ich hätte nie gedacht, dass der mich mal anruft für eine Arbeit in Hamburg. Viele, viele Jahre später. Und das war ein wunderbares Zusammentreffen, weil alles kam zusammen. Das Stück war auch toll. Die Rolle Elling, die ich beim ersten Lesen liebte und wusste, das will ich, hatte ich woanders auch mal abgesagt, weil ich dachte, das können wir, das ist mir zu kostbar. Ich glaube, tut mir leid.
Worum dreht sich das
und
Stück?
Und das war, Elling ist die Geschichte von zwei, geistig etwas gefährlich verstellten Leuten. Elling lügt sich sein Leben zurecht, dass sich die Balken biegen, obwohl er nicht einen Schritt vor die Tür setzt, weil er Angst vorm Leben hat. Genauso sein Freund Kjell Bjarne, ein Riesenviech, scheinbar ohne jede Intelligenz und nur am Ficken interessiert, was er ständig betont. Diese beiden müssen jetzt aus der Klapse raus und mal zeigen, dass sie in ihrer Wohnung überleben. Und sie werden auf ihre krude Art alle Widerstände mit Herz lösen. Und am Ende jubeln wir ihnen zu, welchen Weg sie gegangen sind.
Und welche Musik spielen wir jetzt, Boris Aljenovic?
Wir hören jetzt Beatles, A Day in a Life.
I saw the photograph. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was on the house.
A Day in a Life von den Beatles. Zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur Boris Aljenovic, Gastgeber Johanan Scheljem. Was ist das Besondere an Michael Bogdanov für Sie?
Ich habe seinen Lehrer getroffen, Peter Brook. Wir waren auf der Schauspielschule. Unser Regisseur war sehr, sehr verschubst. Also, was ihr wollt. Mussten wir jetzt machen. Und eigentlich ein Szenenstudium von einem Regisseur, das heißt, es gibt eine Szene, vielleicht auch zwei, und wir spielen das. Ich spielte den Narren. Und wir probten und probten, und er wollte noch mehr Szenen haben und noch mehr Szenen haben und erzählte immer von Peter Brook. Also verrückt, was der für Stories gemacht hat. Und ich fing an, diesen Typen, wir alle mochten den jungen Mann jetzt nicht so gerne als Regisseur, und es war auch irgendwie sehr anstrengend alles. Oh. Es war eine fürchterliche wir kamen durchs ganze Stück, in kürzester Zeit hatten wir alle Szenen zu machen und keine Lust. Es war ein Vorspiel im Studiotheater, 90 Plätze, da kommen dann die Dozenten und dann wird seine Arbeit bewertet und wir haben uns jetzt hier kaputt gemacht dafür. Hey ho, bei Regen und Wind ende ich als Narr. Und wir spielen das und sind müde und ich habe auch keinen Einsinn. Ich muss mich auch nicht beweisen, ich weiß nicht, was das soll. Zwei Augen sind im Publikum. Ich denke so, Wahnsinn. Das ist ja, ich sehe so ein halbes Gesicht und jemand, der leuchtend neugierig guckt. Und der befreit mich für die Zeit. Ganz simpel. Ich weiß jetzt, hört mir jemand zu und ich fange an, Adrenalin und Freude zu entwickeln und spiele fröhlich. Und die stehen auf und der Mann mit den lustigen Augen stellt sich vor und sagt, mein Name ist Peter Brook, von dem ich viel gehört hatte. Eine Legende des Theaters, was der angestiftet hat. Und ich wusste, dieser Regisseur, der sitzt da und kann einen vollen Saal in seiner Person vertreten. Er wird ein großes Handwerk haben. Er sieht aus wie ein Mensch, der ein großes Herz hat. Und Michael Bogdanov, den ich schmerzlich vermisse, was der für lustige Augen hatte, was wir für einen Spaß hatten. Ja, das war halt eben das, was das möglich gemacht hat. Es geht nicht darum, nicht nur das Handwerk zu haben, es ist auch kein, ich weiß nicht, wie man das fassen kann, wie man die Sachen fassen kann. Es ist Begeisterung, aber es muss von irgendwoher kommen. Michael hatte diese lustigen Waliser Augen. Und wenn er gelacht hat, auf irgendeiner Probe, dann war das befreiend. Dann wussten wir, wir werden schon nicht sterben mit der Aufführung. Und er hat nie herrisch Regie geführt, sondern manchmal hat er dann einen Schauspieler laufen lassen in eine falsche Richtung. Ich weiß, das war Der König in King's Speech. Eine wunderschöne Aufführung, die wir hatten. Und Nils wollte immer brüllen und laut sein und in der Rampensau. Ganz hervorragend, lieber, toller Kollege. Aber wir alle dachten auch immer, Nils ist zu laut. Er spielt den sterbenden König, der das Zepter an den Stotterer abgibt. Ach, mein Sohn! Und ich dachte, oh, come on. Und wir hatten die letzte Leseprobe, bevor wir jetzt nun wirklich heiß in die letzten Tage der Premiere gehen. Und Nils war auf der Leseprobe wieder lauter als alle anderen, sagte noch, so eine kleine Rolle muss ich durchsetzen. Ach, mein Sohn! Und Maike saß nur da und sagte, Nils, ganz lieb, was kommt jetzt? Nils, du bist gleich tot. Ich glaube, wir haben 20 Minuten nicht mehr lesen können. Wir haben nur gelacht. Nils hat so gelacht. Und dann trat er auf der Premiere. Und dieses, ja, mein Sohn, war an dem Rande des Hörbaren deutlich hörbar. Und er war so aufgeregt, so positiv und starb. Das war Michael Bogdanov. Und also ging der Abend in die richtige Geschichte. Und wenn dann am Ende ich meinem tollen Prinzen Markus Blum bestätige, dass er es gefunden hat, zu sich zu kommen und akzeptiert hat, dass die Rolle, die ihm das Leben dummerweise gegeben hat, König zu sein, jetzt genommen hat und seine letzte Rede flammend, vorsichtig, aber mit vollem Herzen, ohne Stottern, durchgekriegt hat, sage zu ihm, Majestät, und jeder im Saal weiß, jetzt, wo ich das verweigert hatte, die ganze Zeit, du kannst alleine gehen. Und wenn er dann sagte, nein, mein Freund, stand der Saal auf und feierte unseren Sieg. Das ist eine Geschichte, zu einem Finale geführt. Nichts anderes als Herzblut. Bedeutet die jetzt, dass man gegen den Vietnamkrieg zum Beispiel ist, um in dem Beispiel zu bleiben? Oder dass man jetzt sagen muss, was in Amerika passiert, schaudert mich zutiefst und dieser Trump ekelt mich an und ich könnte auch begründen, was mich daran am 200. Geburtstag von Karl Marx in diesem Jahr nun noch mehr echauffiert. Das kann ich alles sagen. Aber das hat mich immer am Theater interessiert und das hat mich auch am Film interessiert, weil ich kindlich bei diesen Sachen als junger Zuschauer befreit wurde. Wenn ich noch ist Polen nicht verloren, das erste Stück am Renaissance-Theater, eine Schauspielertruppe in Warschau verkleidet sich in einer Nazi-Persiflage. Daher haben sie die Uniform. Als die Nazis Warschau überfallen, spielen sie den Hitler vor und kommen damit raus. Eine wahnsinnige Komödie von Lubitsch, die er selber wahrscheinlich verboten hätte, wenn er gewusst hätte, was wirklich los war. Das habe ich gesehen. Und wusste, mein Vater ist jetzt ein, ja, nationalistischer Kroat. Und ich dachte, das muss man doch nicht sein, nationalistisch. Das kann Kunst. Und deshalb ist eine Geschichte wichtig, sonst kann sie nicht berühren. Und deshalb ist ein Handwerk wichtig. Man darf es hinterfragen. Man darf Neues versuchen. Aber man muss begeistert sein, sonst kann man nicht begeistern. Und das ist schwer. Und jeden Tag beten alle vor der Vorstellung, dass man ihnen verzeihen möge, wenn es nicht gelingt. Das ist das irrsinnige Lampenfieber. Und man kann gegen den. Das ist ein Abenteuer. Das ist ein richtiges Abenteuer, das zu erreichen. Ja, vielleicht gehe ich deshalb segeln auch gerne.
Boris Aljinovic zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Gastgeber Johann Schellje. Und welche Musik spielen wir als Rausschmeißer?
Naja, den einzigen Song, der je einen Film so gut beendet hat. Always Look on the Bright Side, Life of Brian, Monty Pythons.
Danke für das wunderbare Gespräch.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing.